Also eigentlich habe ich heute überhaupt gar keine Zeit für diesen Podcast, Franzi. Aber wir haben uns das ja vorgenommen und wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir wirklich nur 45 Minuten, weil ne, Zeit sparen und so weiter. Hm. Du weißt Bescheid, oder?
Ja.
Genau. Damit herzlich willkommen zur Flimmerstunde. Heute geht es um die Zeitdiebe in der hoffentlich allseits bekannten Geschichte von Michael Ende. Die heißt Momo.
Ja.
Und wir haben das zum Anlass genommen, weil es aktuell eine neue Kinoverfilmung gibt dieses Stoffes. Die haben wir uns angeguckt und wir haben uns auch den alten Film aus den 80ern angeguckt.
Ja.
Eigentlich müsste den ja jeder kennen, weil der ist damals sehr oft im Fernsehen gezeigt worden. Aber du kennst den nicht, ne, Franzi?
Nee, ich kannte den Film nicht, aber ich habe die Zeichentrickserie, ich glaube, auf Kika gesehen. Ich kann mich aber auch nicht mehr an Details erinnern. Ich habe gestern mal versucht, vielleicht auf YouTube oder so, ob es da vielleicht eine Folge gibt. Da gab es aber nur das Intro. Also habe ich nur gesehen, wie die Momo da gezeichnet wurde. Das wusste ich auch schon alles nicht mehr. Aber ja, genau, das war eben mein Berührungspunkt mit Momo in meiner Kindheit.
Welche Zeit waren das ungefähr mit der Serie? Weißt du, das so die Nullerjahre? Könnte das,
das
ungefähr hingekommen
sein?
Sein,
ja.
Okay, gut. Ich kenne die Serie tatsächlich nicht.
Ja.
Aber ich habe also diesen Film unglaublich oft geguckt, glaube ich, als Kind und sehr geliebt und irgendwann dann auch das Buch gelesen.
Ja, genau. Das Buch habe ich, glaube ich, nicht gelesen. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich kam mit der Schauspielerin von Momo in Kontakt, weil die tatsächlich 2012 im Dschungelcamp war. Und frag mich nicht, warum ich das noch weiß, aber ich weiß, dass sie eingeleitet wurde mit, die hat damals Momo gespielt.
Die gute Dame heißt Radost Bokel und wir haben gerade rausgefunden in Wikipedia, dass die aus Thüringen stammt.
Ja.
Und noch vor der Wende dann irgendwie nach Westdeutschland mit ihrer Mutter abgehauen ist, wie man das so schön sagt. Und dann in Frankfurt am Main entdeckt wurde als Kinderdarstellerin.
Mhm.
Ja, wir wollen einfach diese beiden Momo-Verfilmungen heute miteinander vergleichen. Und im weitesten Sinne ist das ja auch eine Märchenverfilmung. Michael Ende hat Märchen geschrieben. Als Romane sozusagen, so kann man das schon irgendwie bezeichnen, finde ich. Hast du je irgendwas von Michael Ende gelesen, Franzi?
Ich habe mal überlegt, ich glaube, ich habe das Buch nicht selbst, also die unendliche Geschichte natürlich, habe ich glaube ich nicht selbst gelesen. Vielleicht hat es meine Mutter mir vorgelesen, aber ich meine, ich bin durch das Buch auf die Geschichte gestoßen, weil den Film kann ich mich auch nicht erinnern, dass ich den mal aktiv gesehen habe irgendwo.
Bei mir war das so, dass Glück oder Pech, je nachdem, wie man das betrachtet, war ja in meiner Kindheit, gab es nicht besonders viel Fantasy-Literatur. Da gab es noch kein Harry Potter, da gab es noch keine Cornelia Funke. Das heißt, Michael Ende war schon so ungefähr das Beste von dem, was es überhaupt gab auf dem Markt damals, was man lesen konnte. Und ich habe es auch sehr gerne gelesen. Und auch mehrere von seinen Büchern, auch mit meinen Kindern wiedergelesen, neu entdeckt. Das macht schon sehr viel Freude, muss ich sagen. Es ist hochwertige Kinderliteratur mit Fantasy-Anleihen, vielen Fantasy-Anleihen. Deswegen passt das ja auch so gut heute in unsere Märchenreihe. Und ich finde auch die Geschichten, die kann man auch immer noch als Erwachsener richtig gut schauen, weil so viel Weisheit drin steckt.
Ja.
Aber das werden wir schon noch ergründen. Wir müssen, wenn wir zwei Filme miteinander vergleichen, die quasi auf dieselbe Geschichte beruhen, da müssen wir eine kleine Einleitung machen und erstmal die Geschichte klären. Franzi, willst du es versuchen?
Ja, also es wird nicht explizit gesagt, dass sie in Italien spielt, aber die Figuren haben italienische Namen und Momo wohnt in einem Amphitheater, was im neuen Film sehr ähnlich des Kolosseums aussieht. Also vielleicht so, die essen auch Pizza und Pasta, also man kann es schon da verorten. Auf jeden Fall wohnt Momo in einem großen Amphitheater und wird da entdeckt von den Menschen, die da wohnen. Und eigentlich fragen sich alle, was ist denn das eigentlich für ein Mädchen oder Wesen? Wo kommt die denn her? Was macht die da so? Aber eigentlich ist das auch egal, weil sie freunden sich dann mit ihr an und ja, haben eine schöne Zeit und freuen sich alle und alle haben sich lieb. Und dann kommen
sie vielleicht noch ganz kurz vorweg zwei so Eigenschaften, die Momo hat. Also sie scheint Menschen zu berühren und das Beste in ihnen hervorzurufen und sie kann unglaublich gut zuhören.
Genau.
Und die Menschen vertrauen sich ihr an.
Ja, genau. Und deswegen verbringen sie dann eben auch sehr viel Zeit miteinander. Und dann kommen auf einmal, wir sagen mal, graue Menschen oder unheimliche Wesen. Ja.
Im Buch von Michael Ende heißen sie die grauen Herren tatsächlich.
Genau, also und auch im alten Film sind es nur
Männer,
die dann kommen und sagen, ja, ihr verschwendet eigentlich eure Zeit mit unnötigen Dingen wie, ja, Zeit mit Freunden verbringen oder mit Lesen oder mit Sachen, die euch Spaß machen. Wenn ihr viel effizienter leben würdet, dann würdet ihr so viel Zeit einsparen. Das ist ja viel besser für euch. Genau, dann geht es eben los, dass alle jetzt zeiteffizienter leben wollen, um mehr Zeit einzusparen. Momo versteht das alles irgendwie gar nicht und wundert sich dann, dass auf einmal ihre Freunde keine Zeit mehr für sie haben. Und genau, dann wird sie
tatsächlich auch charakterlich eher so eben abweisend werden, unfreundlich und ausweichend.
Genau, und dann wird sie von einer Schildkröte abgeholt sozusagen, von Cassiopeia. Und die bringt sie dann zum Wächter der Zeit, zum Meister Hora. Und der erzählt ihr dann, was eigentlich abgeht. Und dann,
dass es Zeitdiebe sind, die grauen Herren, die auch nur existieren, weil sie die Zeit stehlen.
Genau, und dann muss sie nichts weniger als natürlich die Welt retten. So wie immer vor diesen grauen Menschen.
Sie bleibt ja noch so ein Jahr lang, ne, bei Meister Hora und dann kehrt sie zurück und es ist alles komplett verändert, ihre Welt. Der Ort ist nicht mehr derselbe. Die Menschen sind nicht mehr dieselben.
Ja.
Und sie spürt dann so richtig die Einsamkeit. Ne? Bevor es so richtig an die Rettung geht, gibt es noch sozusagen den Meltdown.
Genau.
Das ist im Grunde die Geschichte, wie sie die Welt rettet. Also es ist kein Spoiler, dass sie rettet, aber wie sie genau das tut, werden wir, glaube ich, nicht verraten, weil es gibt so viele andere Dinge, über die wir sprechen können. Und wir fangen mal einfach mit der Musik an, ganz kurz jetzt noch, bevor wir unsere erste musikalische Pause machen, würde ich sagen. Denn ein großer Unterschied, der mir aufgefallen ist, es gibt ein sehr, sehr typisches Thema für die grauen Herren, wenn die auftauchen in dem 80er-Jahre-Film. Das ist nämlich eine sehr elektronisch anmutende Musik. Und hat auch was Düsteres. Und ich habe die ganze Zeit nachgedacht, ob die auch in dem neuen Film so ein musikalisches Motiv haben. Und tatsächlich, weiß ich, ich kann mich an nichts erinnern.
Ich kann mich auch an, aber ich kann mich auch bei dem alten Film nicht an die Musik erinnern, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nichts, was mir im Kopf geblieben ist.
Mir ist es halt aufgefallen tatsächlich, dass das halt, ne, du hast immer, wenn Momo auftaucht, ist es eher so pittoresk mit so Piano-Klängen und so. Und dann gibt es ja auch noch den Gigi, der mit der Gitarre spielt. Das ist sehr melodiös und klimpert so. Und wenn dann halt die grauen Herren auftauchen, dann hast du halt so diese elektronischen, dröhnenden Töne, die komplett anders halt sind. Und da so einbrechen tatsächlich. Und im neuen Film, den ich zuerst gesehen hatte jetzt für unseren Podcast, ist jetzt schon ein paar Tage her, aber da konnte ich mich nicht erinnern.
Na, da erinnere ich mich auch nur an Dunkelheit und Scheinwerfer und Motorradgeräusche, ehrlich gesagt.
Sounds. Das kann sein, dass das so eher über die Soundkulisse dann auch ging. Mhm. Aber ich habe ja noch, als wir im Kino saßen, zu dir gedacht, oh mein Gott, da steht der Name Bill Kaulitz, Bill und Tom Kaulitz, die wurden da namentlich erwähnt. Was haben die jetzt schon mit diesem Momo-Film zu schaffen? Tatsächlich haben die ein Lied beigetragen. Das ist, glaube ich, der Abspannsong.
Ja.
Überhaupt ist in der neuen Verfilmung sehr viel Popmusik zu hören, aktuelle. Passt komplett in die Zeit musikalisch. Deswegen denke ich, wir steigen einfach mal mit diesem Song ein, auch wenn es der Abspannsong ist.
Ja.
Und hören uns gleich wieder. We're chasing shadows, smoking echoes, what are we looking for? Ja, willkommen zurück. Franzi und ich, wir sprechen über die beiden Momo-Filme und versuchen, die ein bisschen zu vergleichen. Das allererste, was uns im Vorgespräch aufgefallen ist, sind ja eigentlich so diese sehr, sehr unterschiedlich gelungenen oder auch vielleicht nicht gelungenen Räumlichkeiten, in denen diese Geschichte situiert ist.
Mhm.
Genau. Franzi, du hast gleich angefangen mit, das ist ja alles Kulisse. Es geht hier um den alten Momo-Film aus den 80ern.
Ja, also es sieht halt aus wie eine Kulisse, finde ich.
Also man sieht, dass es Kulisse ist.
Genau.
Es wird wenig vertuscht.
Genau. Also
das heißt, der Film, der will uns zeigen, wir sind hier in einer künstlichen, märchenhaften vielleicht auch Welt.
Ja, ich weiß nicht, ob der uns das unbedingt zeigen will oder dass es einfach so war.
Ja, also in den 80ern konnte man Kulisse auch schon so bauen, dass es real aussieht, glaube ich.
Okay, na gut. Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Vielleicht finde ich es, also vielleicht ist es mir auch einfach nur aufgefallen, ohne das jetzt bewerten zu wollen.
Na, genau, ich finde schon, du hast recht, das fällt auf jeden Fall auf, es fällt ins Auge. Und ich bin ja jemand, der dann sagt, klar, aber ein Fantasy-Film, der uns mitnimmt in eine märchenhafte Welt, der darf halt auch so aussehen. Es ist ja erstmal, dass so ein Film dann sagt, er kommt mit in meine Welt. Das ist eine ganz eigene, die ich extra für euch geschaffen habe. Das ist ja, was so eine Kulisse auch durchaus sagt. Ohne das jetzt zu bewerten, ne?
Ja.
Ob das jetzt gut geworden ist oder nicht. Zumal du ja bei der alten Geschichte auch noch so eine, wie so einen kleinen Einstieg hast, dass ein Märchenerzähler in einem Zug sitzt und seinem Nachbarn diese Geschichte erzählt.
Ja.
Ja. Also so ein doppelter Einstieg in eine künstliche Welt.
Ja, genau. Also bei dem neuen Film ist es halt so, es fühlt sich halt irgendwie ein bisschen, na, ich weiß nicht, ob man organisch sagen kann oder vielleicht ein bisschen dynamischer, weil, also ich sehe halt bei dem alten Film so Szenen vor mir, wenn sie jetzt bei Meister Hora ist, da gibt es einen Raum, der ist komplett weiß und da ist eine Treppe und da wartet er irgendwie immer auf sie und dann wird weitergeschnitten in einen Raum, wo halt ganz viele Uhren sind. Und es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt dabei gefilmt werden, wie sie jetzt auf dem Weg zum Beispiel die Treppe hoch in diesen Uhrenraum gehen, sondern die eine Szene spielt da und dann gibt es einen Schnitt und dann ist die andere Szene eben in diesem Uhrenraum. Das ist halt in dem neuen Film nicht so, da kommt sie durch die Tür, da laufen sie durch den Uhrenraum.
Hm.
Also es ist vielleicht ein bisschen dynamischer oder beweglicher oder irgendwie so, keine Ahnung. Ja, das ist mir halt irgendwie aufgefallen, dass
das ist anders gemacht wurde.
Ja, einfach anders.
Genau, also das ist so, sind die daran siehst du ja die einfachen Tricks von Schnitt,
ja.
Ne, dass man halt, man sagt dazu, unsichtbar schneidet, indem man halt einer natürlichen Bewegung folgt.
Mhm.
Und ne, also du siehst Momo, wie sie von dem einen Raum zum anderen geht. Ne, da geht sie in die eine Tür rein, dann machst du Schnitt und dann kommt sie aus der Tür raus oder so. Das ist eben quasi relativ natürlich und fast auch schon so, dass die Schnitte ein bisschen verschwinden, weil sie eben angepasst sind an die Bewegung. Und das hast du in dem alten Film halt nicht. Da wird halt einfach gesagt, okay, wir brauchen das ja auch nicht zu sehen, wie die von einem Raum in den anderen gehen. Sie sind einfach in dem einen Raum und danach sind sie in dem anderen Raum. Und das hat aber dann so einen Effekt, dass diese Bewegung, dass wir die nicht sehen, bedeutet ja auch, dass wir das akzeptieren, dass diese Bewegung nicht da ist. Und das ist so was Abstraktes auch durchaus beschreibt oder in uns auch hervorruft, dass wir in einer sehr, sehr fremdartigen Welt sind, ne? Wo du halt fast schon wie so ein, da ist der Schnitt wirklich sichtbar, wie so ein Fingerschnipsen, ne? Fast schon so was Zauberhaftes hat das. Ohne dass man jetzt so mega viel digitalen Trick oder so machen müsste, hat man schon das Gefühl, das ist schon ein bisschen seltsam, anders. Zumal die Räume, wie du es so beschrieben hast, ja auch schon märchenhaft ausgestattet sind. Ne? Also wenn du so einen Bildausschnitt hast, wo nur eine weiße, riesengroße Treppe ist und sonst nichts im Bild zu sehen ist. Genau.
Also man weiß ja auch immer nicht, das frage ich mich dann manchmal auch, ist das jetzt wirklich eine bewusste Entscheidung gewesen, die man da jetzt reininterpretiert oder war es jetzt vielleicht aus Budgetgründen, weil man jetzt keinen Flur mehr bauen konnte oder so? Aber vielleicht ist es auch nicht wichtig, das zu wissen.
Es ist immer eine Entscheidung aus allen diesen Effekten.
Ja.
Natürlich sagst du, ich möchte jetzt da eine wunderliche Meister-Hora-Welt erschaffen. Wie kann ich das mit relativ wenig Budget sehr effektvoll umsetzen? Das ist ja schon ein Anspruch, den du als Regisseur haben solltest. Meiner Meinung nach. Genau. Und warum, man könnte irgendwie die Frage stellen, warum der Regisseur des neuen Films dann halt so eine sehr realismusanmutende Umsetzung des Ganzen macht. Also die Räume von Meister Hora, die wirken halt sehr viel echter dadurch. Also die könnten bei uns auch in der Nachbarschaft in der Villa nebenan irgendwie verortet sein. Mhm. Aber ist das dann noch der mystische Meister Hora, der Geheimnisvolle, der Meister der Zeit, der außerhalb von Zeit und Raum eigentlich existiert? Mhm. Weißt du, wie ich es meine?
Ja.
Von daher finde ich persönlich, also das ist jetzt Interpretation, die Idee, auch wenn die vielleicht aus Budgetgründen so entstanden ist, des alten Films sehr viel interessanter, weil es der Idee von Meister Hora mehr entspricht, empfinde ich einfach so. Ich finde Meister Hora, den ich mir als den spitzwegerischen armen Poeten, so ist er ja manchmal auch inszeniert in der neuen Verfilmung meiner Meinung nach, vorstelle, der einfach in der Villa nebenan lebt, finde ich den nicht mehr so spannend. Aber ich wollte nochmal darauf zurück, dass jetzt der neuere Film tatsächlich im Einstieg der Geschichte, wo wir die Welt von Momo erleben, wo sie lebt mit den Freunden, die sie da hat und so, das finde ich total toll eingefangen. Also da mag ich einfach diesen Realismusaspekt sehr. Das hat mir den Ort sehr nahe gebracht und sehr lebendig gemacht. Lebendiger und echter, als es diese Kulisse vielleicht in der alten Verfilmung war. Es hat ein ganz tolles Flair.
Ja, bei mir war es manchmal so ein bisschen so, weil sie ja in diesem Amphitheater wohnt, dass er sehr alt wirkt. Also am Anfang, man sieht sie dann, wie sie dann irgendwie Flaschen sammelt und die dann in so einen Pfandautomat bringt, was ja eigentlich ganz normal ist. Das machen wir ja auch alle alltäglich. Aber das hat so ein bisschen am Anfang mich so ein bisschen irritiert, dieses alte Amphitheater und dann aber diese modernen Pfandflaschen und so. Also fand ich auch irgendwie ganz cool, dass da so alt und neu gemischt wurde.
Ein schöner Move, um zu sagen, wir holen jetzt diese Geschichte in die Jetztzeit.
Ja.
Über diese Idee mit den Pfandflaschen.
Ja.
Und der Frage natürlich, ob das dann nicht den Straßenkehrer Beppo überflüssig macht.
Ja, das stimmt.
Aber er ist in beiden Geschichten da. Zu den Figuren kommen wir später. Deswegen würde ich halt einfach auch nochmal zurückkommen auf die Kulisse von beiden Filmen. Amphitheater hast du gerade gesagt. Das ist ja auch total unterschiedlich, ne? Also wir haben dieses kulissenhafte Amphitheater mit so Publikumspodesten und sieht ein bisschen wie eine halbe Ruine aus, wo dann halt auch dir vorstellen kannst, dass da Theaterstücke aufgeführt werden und die Kinder ja auch dann ihre Meeresgeschichte spielen mit dem untergegangenen Schiff. Und in der neuen Verfilmung hast du ja ein echtes, du sagst es ja auch, Kolosseum.
Ja.
Ich glaube, das ist auch so ein Sightseeing-Ding. Ich weiß nicht genau, wo das steht.
Das ist auch unglaublich riesig. Also ja. Wenn man sich das mal überlegt und beide vergleicht, das neue Amphitheater ist so unglaublich riesig. Mhm. Also, ja.
Aber es hat schon was. Also ich finde beide sehr schön eingesetzt in den Film, beide Kulissen.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob die in einem richtigen Amphitheater gedreht haben.
Na, es sieht mir ja fast danach aus. Also das ist jetzt aber spekulativ von uns. Da hätten wir hier bessere Recherchearbeit leisten müssen. So. Wir haben jetzt, das ist auch sehr zauberhaft, ne, zum Thema, was Schnitt halt bewirken kann. Mhm. Wir haben jetzt hier einen Schnitt gesetzt und haben in der Zwischenzeit nachgeschaut und recherchiert. Der Drehort war Pula in Kroatien, wo tatsächlich ein Amphitheater steht. Na, es sieht aus wie ein Kolosseum. Mhm. Genau, dort wurde gedreht, Momo. In einer echten, sozusagen, Kulisse. Einer realen Kulisse.
Ja, das ist
keine künstliche.
Cool.
Gut. Ich habe noch aufgeschrieben, es gibt ja dann noch, nachdem Momo von Meister Hora zurückkehrt. Sie war ja, also für sie ist es ein Tag gewesen und in der realen Welt ist ein ganzes Jahr vergangen. Mhm. Und in diesem Jahr verändert sich ja die Stadt und wird von so einer schönen italienischen Altstadt gibt so ein Change in so eine moderne, betonklotzartige Architekturstadt. Und im alten Film haben wir das halt auch sehr interessant mit Kulisse gelöst. Also da hast du, wie man das so schön sagt, ich erkläre das jetzt mal, mit Matte Paintings wurde da gearbeitet. Das heißt, der Hintergrund wurde irgendwie von Kulissenmalern gemalt und dann in das Bild eingefügt. Also so wie mit Greenscreen heutzutage gearbeitet wird und dann wird der CGI-Hintergrund eingefügt oder so. Und in der Neuverfilmung da gibt es auf der einen Seite ja noch diese Altstadt, die ist irgendwie noch existent. Und dann gibt es mal so Schnitte, wo du dann auf so eine Stadtsilhouette guckst mit so Neubauten. Die sind dann natürlich schon steil Glasarchitektur. Also ich kriege die einzelnen Punkte, diese Altstadt mit dem Amphitheater, ne, diese CGI-Silhouette kriege ich manchmal im Kopf nicht so zusammen, dass das eine neue Stadt ist. Hm. Und ich finde halt auch, es gibt gar keinen Headquarter bei den Grauen Herren. Also es gibt am Ende den Ort mit dem Tresor, aber das fühlt sich immer noch so ein bisschen wie Baustelle an. Das fand ich nicht so gut.
Ja, also es gibt ja schon dieses Gebäude, so eine Hotellobby oder so. Aber das ist ja nicht der gleiche Raum wie später da, wo der Tresor ist. Also da ist ja dann wirklich nichts, nur ein leerer Raum, der dunkel ist und dieser Tresor. Stimmt, ja. Also so einen langen Tisch für böse Treffen haben die jetzt nicht, das stimmt.
Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass diese Verortung der Grauen Herren so schwierig gelungen ist im neuen Film. Das sah immer viel zu sehr nach Fabrik und Baustelle aus. Und ich habe das im Kopf immer nicht so zusammenbekommen mit dieser High-End-Architektur. So, das war noch, ne, dieses Industrielle, was man ja, ich weiß auch nicht, es war ein bisschen schwierig.
Ich finde auch, das wirkte dann immer alles so ein bisschen improvisiert, ja, weil sie sich ja dann auch irgendwie auf irgendeiner Baustelle treffen, um dann so ein Prozess abzuhalten, weil ihre Geheimnisse verraten wurden, aber dann irgendwie so random auf irgendeiner Baustelle, da hast du schon recht.
Also, die ewige Baustelle, vielleicht ist das ein Symbol.
Man hat irgendwie nicht so den Eindruck, die kommen irgendwo her oder gehen irgendwo hin, sondern die sind einfach da, weil sie halt da sind. Ja.
Ja, aber am Ende ist es das. Sie sind eben einfach da, ne? Sie brauchen halt diese Verortung nicht mehr. Ja, ein letzter Ort noch, den ich eigentlich ganz cool fand in der Neuverfilmung, war die Pizzeria, die ich unglaublich gemütlich fand am Anfang.
Die Pizza sah auch echt lecker aus.
Die Pizza sah lecker aus. Das war ein total schöner Ort, wo ich sofort hingehen wollte, um auch Pizza zu essen. Mhm. Und die wurde dann ja umgewandelt in so ein Fast-Food-High-End, ne, Restaurant.
Ja, so ein bisschen wie in so Sushi-Läden mit so einem Fließband.
Es war noch so weiß und hellgrau. So wirklich schrecklich. Ich habe letztens Bilder gesehen von Elon Musk, hat jetzt auch eine Fastfood-Kette aufgemacht. Mhm. Und die ist genau dieselben Farben. Weiß und hellgrau und Stahl. Wow. Weißt du, so, wo man auf jeden Fall unbedingt seinen Burger essen möchte.
Ja.
Und das Coole war dann genau, dass die Leute während des Essens noch weiter gehen mussten, weil der Teller auf dem Fließband war und sie mussten quasi mit dem Teller mitlaufen und während des Laufens essen.
Mhm.
Fand ich eine sehr nice Idee, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. So, wir reden jetzt, glaube ich, erstmal über die Grauen Herren, die berühmten. Ich glaube, alle, die Momo kennen, denken auch immer sofort, vielleicht nicht nur an Cassiopeia, die Schildkröte, sondern vor allen Dingen an die Grauen Herren.
Mhm.
Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass das vielleicht eher graue Menschen sind.
Genau, weil in der Neuverfilmung ist jetzt sozusagen die Neuerung, dass es nicht nur Männer sind, sondern auch Frauen.
Mhm.
Oder auch eine Rolle sozusagen gegender-swapped wurde, weil da ist eine Frau, die eben jetzt die Rekrutin ist und die Menschen dazu antreibt, ihre Zeit zu sparen. Und das ist halt in dem Film, in dem alten Film natürlich, sind es glaube ich sogar zwei Männer, weil sie ist auch diejenige, die vorrechnet, wie viel Zeit man schon verschwendet hat. Und das ist in dem alten Film jemand anders als derjenige, der dann hinterher mit Momo spricht. Also sie hat sozusagen zwei männliche Rollen in sich vereint in dem neuen Film und ist eben jetzt eine Frau.
Sie hat dadurch mehr Sendezeit.
Genau.
Man muss ja davon ausgehen, in dem Buch von Michael Ende haben die Grauen Herren, die werden auch gerne mal Agenten genannt und haben dann irgendwelche kryptischen Nummern und haben im Grunde keine Namen und keine Gesichter. Und der Letzte, der übrig bleibt, es ist dann eben auch der letzte graue Herr. Und deswegen ist das ja im Film, also man hätte theoretisch ja auch Klone machen können, oder? Man hätte die auch quasi gar nicht ein besonderes Gesicht geben müssen, hat man aber getan. Und dadurch kommt das so zustande, ne, dass es diese Switches auch gibt.
Und dann anscheinend gibt es in dem Buch auch keine Hierarchien oder so.
Nee.
Das ist ja in dem Film dann auch anders. Da gibt es einen Oberboss, der, keine Ahnung, was der für eine Agenda verfolgt. Wahrscheinlich will der einfach im alten Film sagen sie es ja, dass sie die Welt erobern, die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Genau, also das ist in dem neuen Film eben auch anders, dass es da eben einen Oberboss gibt.
Ich hatte aber das Gefühl, dass es im ersten Film auch schon so angelegt ist, dass dieser graue Herr, der von Armin Müller-Stahl gespielt wird, schon sowas wie ein Boss ist. Er ist ja auch der, der am Ende übrig bleibt. Und er hat schon sowas Autoritäres manchmal und sagt ja auch die wichtigen Sätze.
Ja, okay. Und er sitzt halt auch am Kopfende des Tisches. Genau. Da kann man dann natürlich auch drauf schließen.
Das ist dann bildhaft schon, ne? Bildhaft tust du hier eine Hierarchie reinbringen, die vom Autor gar nicht so angelegt war. Man hätte die ja auch wie so eine Masse von grauen Einheitswesen darstellen können, tatsächlich. Machen aber beide Filme. Interessant. Aber ich wollte dich immer noch mal fragen, was jetzt so schlimm daran gewesen wäre, die Männer auch Männer sein zu lassen oder Herren, wie sie ja offiziell heißen, dass das böse, zeitdiebische von den Herren ausgeht in der Ursprungsgeschichte und auch in der ersten Verfilmung noch so angelegt ist, ist ja dann was genuin Maskulines vielleicht fast schon. Sie sind als Herren bezeichnet, das ist auf jeden Fall definitiv männlich. Das wird also, wie du gesagt hast, in der Neuverfilmung aufgelöst, gendermäßig. Es hat schon einen Effekt, oder? Dass dann eben auch dieses genuin maskuline Böse aufgelöst wird. Das Patriarchale, also hierarchisch ist es ja nicht so gemeint gewesen, aber und es ist in der Neuverfilmung natürlich der Boss auch immer noch ein Mann.
Ja, das stimmt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Mir ist das halt schon aufgefallen, dass jetzt eben auch Frauen bei den grauen Menschen dabei sind. Aber ich habe halt gedacht, ja, okay, ist halt okay für mich. Ja, das ist jetzt eine Frage, die mich kalt erwischt.
Naja, und es gibt ja manchmal so Überlegungen, ob nicht halt das männliche Prinzip halt auch so was, eben was Kaltes hat und grau halt dieses, ich strebe dem Erfolg hinterher und dem Anhäufen von Geld und so. Und das weibliche Prinzip eben eher dieses warme, weiche ist und sich um Kinder kümmern und Kontakte pflegen und so. Das Emotionale. Was da vielleicht in der Ursprungsidee drinsteckt und was dann jetzt aber ja aufgelöst wird. Was ich aber unterm Strich gar nicht so schlimm finde. Also ich fand ja auch die Agentin, die graue Agentin, die dann als allererste auch im Film zu sehen ist, die fand ich super. Ja. Also ich mochte die total gerne, gerade weil sie eben dieses so ein bisschen was wirklich Verführerisches auch hatte.
Ja.
Und einem diese Idee, Zeit zu sparen, auch richtig gut verkauft hat. Also das fand ich mega, ich hätte ja, glaube ich, auch noch weiter zuhören können und vielleicht sogar auch ja gesagt, ich mache mit.
Ja, vielleicht auch da wurde ja auch sozusagen das Geschlecht gewechselt, weil sie geht ja zu Ginos Mutter und rechnet ihr vor, wie viel Zeit sie jetzt schon verloren hat.
Das ist in der alten Verfilmung zwei Männer, ne?
Genau.
Und hier sind es zwei Frauen.
Genau. Und was vielleicht auch noch ein bisschen anders ist in der Neuverfilmung, ist es ja immer so, dass gesagt wird, wenn du jetzt die Zeit sparst, hast du sie später, um dann vielleicht mit deinen Kindern, so sagt sie es ihr, kannst du dann mit deinen Kindern in Urlaub fahren oder viel mehr Zeit verbringen, wenn du sie jetzt sparst. Weil sonst könnte man ja sagen, hä, wieso sollte sich eine Mutter darauf einlassen, wenn irgendeine Frau kommt und ihr sagt, du musst jetzt aber die Zeit mit deinen Kindern eindämmen. Das ist eben sozusagen die Belohnung, die in Aussicht gestellt wird. Wenn du jetzt sparst, hast du später dann die Zeit, um sie dann viel mehr mit deinen Kindern zu verbringen. So, also die weiß natürlich dann auch, welche Knöpfe sie bei so einer Mutter drücken muss, damit die dann auch zustimmt, um dann Zeit zu sparen. So.
Ich fand übrigens auch gut, dass die in der alten Verfilmung ja gar nicht erklären, was machen sie denn mit der gesparten Zeit?
Ja.
Das wird einfach komplett unter den Tisch fallen gelassen.
Ja.
Und in der wie du gerade erklärt hast, in der Neuverfilmung sagt man ja, du kannst es dann später einlösen. Und es gibt ja diese Szene, die wurde ja eingebaut in dem Film, wo Liliana dann halt anruft und will gerne von ihrer gesparten Zeit etwas abbuchen, von ihrem Zeitkonto sozusagen. Ja. Und gerät dann in eine Anrufzeitschleife, wo ihr gesagt wird, sie müsse 4 Stunden in der Leitung bleiben.
Ja.
Und sie das natürlich nicht macht. Und ich fand diesen Gimmick total gut.
Ja.
Ja. Wo dir dann klar wird, in dem Fall, du kriegst von deiner gesparten Zeit nichts.
Ja, wo dann natürlich dann auch sowas wie Doppelmoral auch eine Rolle spielt. So nach dem Motto, wir müssen sparen, aber wenn wir dann die Zeit, die wir gespart haben, haben wollen, müssen wir dann warten und somit Zeit verschwenden, die wir ja nicht haben. Obwohl, man könnte jetzt auch sagen, sie könnte ja auch in den 4 Stunden noch was anderes machen, aber wer macht das denn irgendwie? So. Also ja, ich finde, das
legst dein Smartphone einfach hin und lässt das 4 Stunden laufen.
Dass es halt sehr viel Parallelen gibt mit der heutigen Welt, so, wo man sich so denkt, ja, stimmt.
Da sind wir beim nächsten, weil die grauen Herren ja nonstop, ununterbrochen Zigarre rauchen in der Originalgeschichte, im Film, im Alten auf jeden Fall. Und das wurde ja auch komplett ausgetauscht gegen so eine komischen Geräte, die erinnern an Vapes und auch so ein bisschen an Inhaliergeräte, so eine Mischung aus beiden, wo dann diese Blätter von den Zeitblumen sozusagen liquidiert werden, liquidiert werden. Und sie inhalieren das dann immer so. Und es gibt dann immer so komische Geräusche, die sehr unangenehm sind. Ich fand ja in der alten Verfilmung dieses permanente Zigarre-Rauchen auch unangenehm. Das war super eklig, zumal da ja auch so ein bisschen ausgespuckt wurde und so. Aber dieses Geräusch von diesen Inhalationsgeräten ist auch wahnsinnig eklig. Ich fand das sehr, sehr gut in die heutige Zeit adaptiert. Das hat mir sehr gefallen.
Es ist nicht nur eklig, es ist auch irgendwie so ein bisschen, ich hatte auch so ein bisschen so ein Gefühl, es ist irgendwie auch super armselig, dass sie so abhängig sind von diesem Zeug und immer wieder dieses Geräusch und ach, ich weiß auch nicht, so, ja. Also das fand ich aber auch eine gute Idee auf jeden Fall, das ein bisschen zu verändern, weil es halt sehr in die heutige Zeit einfach passt, was man halt so kennt. Zigarren sind schon, also die waren ja schon alt, als ich Kind war. So. Und ich bin damit jetzt auch nicht groß geworden, dass um mich herum alle Leute Zigarre rauchen. Deswegen fand ich das schon eine gute Idee, das so abzuändern, weil das was ist, was vielleicht Kinder, die das sehen, was denen einfach vertrauter ist, als jetzt vielleicht Zigarren.
Und ich finde es gut, hier eben auch mal in so ein Negativbild reinkippen zu lassen, ne?
Ja.
Dass man vielleicht auch mal nachdenkt. Ich fand auch sehr super interessant, es gibt so eine Szene, wo die Agentin Momo auch versuchen will, für sich zu gewinnen, indem sie ihr in der Neuverfilmung einen Roboter schenkt. Das ist so eine fliegende Kugel, die eigentlich ganz niedlich aussieht und bei näherem Hinschauen aber eigentlich ein ekliges Überwachungsdings ist.
Mhm.
Und Momo clever genug ist, abzulehnen. Aber das fand ich auch unglaublich super in Bezug auch auf KI. Das Überthema momentan finde ich das ganz grandios, wenn man mit Kindern diesen Film schaut, um da sozusagen drüber sprechen zu können. Ne?
Mhm.
Ist das jetzt gut oder hat das nicht vielleicht auch wirklich unheimlich negative Aspekte, ne? Dieses Überwachungsapparates?
Ja, das ist auch echt gut, dass sie das genommen haben, weil diese Puppe aus dem alten Film war ja auch mehr als gruselig.
Ich habe noch einen Aspekt zu den grauen Herren oder grauen Personen oder grauen Zeitdieben, könnte man ja sagen. DiebInnen. Finde ich ein lustiges Wort. ZeitdiebInnen. So. Ich fand die in der alten Verfilmung sehr unheimlich und bedrohlich. Und das ist etwas, das habe ich schmerzlich vermisst in der neuen Verfilmung. Franzi, fandest du die grauen ZeitdiebInnen in der Neuverfilmung bedrohlich? Hast du das gespürt?
Also richtig gespürt habe ich es nicht. Ich finde, sie wollen so gerne bedrohlich sein, aber das versuchen sie halt mit Brimborium und Inszenierung zu schaffen. Also die gucken alle ganz böse und sie fahren Motorräder und es ist immer oft dunkel, wenn sie kommen und so. Aber so richtig gruselig fand ich die jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Ich habe darüber nachgedacht. Also zum einen haben wir hier natürlich einen Aspekt des modernen Kinderfilms, der halt ganz gerne über so Effekthascherei gar nicht merkt, wie er alles Emotionale und Unheimliche abtötet. Das haben wir ganz, ganz oft leider bei Kinderfilmen in der letzten Vergangenheit zumindest. Spuk unterm Riesenrad erinnere ich mich nur, den wir sehr enttäuschend fanden, wo wir ähnliche Effekte haben. Aber in Bezug auf Momo habe ich dann nochmal drüber nachgedacht, ob das nicht vielleicht auch witzig ist, das so zu interpretieren, dass die grauen ZeitdiebInnen vielleicht gar keine Bedrohung mehr sind, weil sie sind einfach überall. Ne? Wir haben ja gerade festgestellt, die haben auch keinen Ort, die sind nicht verortet, die sind einfach da.
Mhm.
Und die sind ja auch mit ihren Kostümen ja kaum noch fast schon nicht mehr unterscheidbar zu den normalen Menschen in der Geschichte. Du musst denen ja in die Augen gucken. Die haben so super helle, graue Augen. Aber sonst erkennst du die ja kaum noch. Also die sind schon so dermaßen assimiliert in unserer aktiven Zeit, wo der die Geschichte auch definitiv spielen soll in der Neuverfilmung, dass man die gar nicht mehr wahrnimmt und gar nicht mehr bedrohlich findet. Und das ist für mich ja auch irgendwie interessant, so ein Zeitphänomen.
Mhm.
Dass wir schon so viel tiefer in dieser Welt des Zeitstehlens drinstecken, als uns eigentlich bewusst ist. So habe ich das mal interpretiert. Und dann ist es auch keine Bedrohung mehr. Ist natürlich für so einen Film auch irgendwie ein bisschen blöd, ne? Wenn du das nicht so richtig spürst, aber ja.
Ja, wenn es dann vielleicht irgendwie was anderes gäbe, was bedrohlich ist. Also man könnte ja sagen, vielleicht wenn die grauen Menschen jetzt keine Bedrohung mehr sind, dann ist es vielleicht, keine Ahnung, die Zeitlosigkeit. Also dass keiner mehr Zeit hat für irgendwas oder so. Aber ich weiß nicht.
Aber das ist ja so Alltag geworden. Ich habe das Gefühl, da gibt es noch einen zweiten Aspekt, der jetzt irgendwie Bezug nimmt auf die ganzen Figuren, die es in der Geschichte noch gibt, die Freunde von Momo nämlich. Denn sie stehlen jetzt die Zeit. Die Zeit, die Momo mit ihren Freunden verbringt. Die wir jetzt zum Beispiel, wie würden wir die nennen? Me-Time oder so, wenn wir sie mit uns.
Quality-Time.
Und wo die Zeitdiebe ja sagen, dass das verlorene Zeit ist, sinnlose Zeit oder vergeudete Zeit oder sowas. Und wenn dir das weggenommen wird und insofern auch die ganzen Personen, die dir lieb und teuer sind, ja, dann tut sich ja so ein Traurigkeits- und Einsamkeitsgefühl einstellen. Und wir spüren das in der alten Verfilmung sehr, sehr stark, in der neuen nicht. Und ich glaube, das hat damit zu tun, ganz besonders doll, dass wir in der alten Verfilmung Momo sehen, wie sie mit ihren Freunden agiert, was sie mit denen tut, wie viel schöne Zeit sie miteinander verbringen, wie schnell sie sich und gerne sie sich anfreunden. Und ich finde, einen Film zu machen, der von Zeitdiebstahl handelt und von Quality Time versus vertane Zeit, der sich die Zeit nicht nimmt, genau diesen Geschichten zu erzählen, das ist für mich das Allerschlimmste an der Neuverfilmung.
Mhm.
Schon alleine, dass wir nur die Hälfte der Figuren haben,
ja,
in der Neuverfilmung, die andere Hälfte einfach nicht mehr existent ist, sagt schon viel aus, dass wir Beppo, den Straßenkehrer, haben, der sehr viel Zeit mit Momo verbringt in der alten Verfilmung, der sehr viele in seiner Einfachheit weisen Dinge zu ihr sagt, der einfach liebenswert ist, der unglaublich viel Zeit damit verbringt, Momo zu suchen und ihr schlechte Nachrichten zu überbringen, der darüber wahnsinnig wird, sogar zur Polizei geht und so. Und ich mich frage, wo ist das alles in der Neuverfilmung hin?
Mhm.
Also es gibt Beppo, der sieht überraschend ähnlich aus zum alten Film. Aber er hat gar nicht diese Wärme, diese Weisheit, diese Liebenswürdigkeit.
Mhm. Also,
und das ist nur eine Figur.
In dem alten Film war es tatsächlich so, dass ich also da werden ja verschiedene Figuren vorgestellt und dann gibt es da irgendwie diesen Pizzabäcker und diesen Maurer, die jetzt vielleicht nicht so krasse Sympathieträger sind für mich. So. Aber tatsächlich die Beziehung von Beppo und Momo zueinander, da habe ich schon gespürt, dass ich das einfach sehr gerne mag, die beiden zusammen. Und ich habe denen auch abgenommen, dass sie Freunde sind und dass sie ihn gerne mag. Ich mochte den auch gerne und so. Und ja, also in der neuen Verfilmung, ich weiß nicht, ich glaube, ich mochte einfach den Schauspieler ganz gerne, weil ich den halt schon vorher kannte aus verschiedenen anderen Serien, die ich gesehen habe. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hatte jetzt nicht so ein warmes Gefühl, wenn ich die beiden zusammen gesehen habe wie in dem alten Film, aber ich habe schon mir gedacht, ja, ich nehme den schon ab, dass sie befreundet sind miteinander. Aber ja.
Naja, du nimmst es denen ab, ist nochmal was anderes, als du kannst es auch nachspüren.
Genau.
Also da mache ich einen Unterschied.
Ja.
Tatsächlich. Und klar, der neue Film, der fokussiert mehr auf die Freundschaft zwischen Momo und Gino, der im alten Film auch Gigi heißt. Da ist mehr der Fokus drauf. Aber wie geht's dir denn da? Ist das eine herzliche Freundschaft zwischen den beiden in der neuen Verfilmung? Also ich bin mir nicht so ganz sicher.
Ja, dadurch, dass eben diese ganze Kindergruppe, Freundesgruppe von Kindern, kommt ja in dem neuen Film gar nicht vor. Und dadurch wird halt Ginos Rolle irgendwie größer, die er da einnimmt. Mhm. Aber dass Gino dann auch einfach, den das irgendwie nicht so ganz interessiert, wo sie eigentlich ist oder so, das habe ich dann hinterher irgendwie so gedacht, das glaube ich jetzt irgendwie nicht, weil es eher so eingeführt wird, dass Gino und Momo sich eigentlich sehr gerne mögen und dass er sich dann gar keine Sorgen um sie macht und dann sagt, ja. Obwohl andererseits könnte man natürlich sagen, er wurde mitgerissen von diesem ganzen Fame, den er dann bekommt, den ganzen Followern und so.
Na genau, das ist es ja. Also der Gigi, also eine alte Verfilmung, der denkt schon immer noch an Momo und ist irgendwie auch ein bisschen verzweifelt, dass sie aus seinem Leben verschwunden ist. Also das spürt man, finde ich, weil er dann auch so wild ist und schlecht gelaunt und wütend. Und also er weiß vielleicht nicht, was ihm fehlt, aber ihm fehlt was und wir spüren das einfach. Und in der Neuverfilmung, da wird der Gino von Araloyan Oshunremie gespielt, also einen dunkelhäutigen Schauspieler aus Großbritannien. Und der erinnert mich so krass an so Influencer, die so ganz viel Fame haben. Zum Beispiel gibt es so einen Twitcher, der heißt iShowSpeed, der gerade so mit Livestreamen auf sich aufmerksam macht. Oder wir haben hier World's Most Popular TikTok Personality, Kabi Lame aus dem Senegal. Da wurde so ein bisschen Wert drauf gelegt, dass diese Figur des Ginos genau da angelehnt wird. Und da wird auch viel gezeigt. Und diese Influencer-Welt, wie kalt die auch ist. Und ich finde das an sich richtig gut, dass das gemacht wurde. Da kann ich total mit andocken und nachvollziehen und du holst die Kids auch in ihrer Lebenswelt ab. Und ich finde auch gut, dass er Momo auch über diesen ganzen Fame vergisst, wie du es gerade gesagt hast. Eigentlich finde ich das schon gut. Und wie er überrascht ist, sie dann nach einem Jahr plötzlich wiederzusehen und erstmal so, ach krass, dich gibt's ja auch noch. Aber es geht halt verloren, ne? Dieses Gefühl, was die beiden vielleicht miteinander haben. Zumal ja auch am Anfang des Films nicht gezeigt wird, wie die beiden sich miteinander befreunden und warum die auch so dicke Freunde werden, was es eigentlich ausmacht, diese Freundschaft. So, da fehlt mir was. Kannst du dich daran erinnern? Also wir sehen natürlich Gino, der ist ja der Sohn von der Pizzabäckerin Liliana und der hat noch zwei kleinere Geschwister, der Vater fehlt und er muss sich so ein bisschen um die Familie kümmern. Da wird sehr viel Zeit drauf getan, diese Familienkonstellation zu zeichnen. Aber was hat Momo damit zu tun? Das ist mir so ein bisschen.
Ja, das ist eigentlich eher so, er sieht sie im Amphitheater, weil er ja der Fremdenführer auch ist. Also das wird dann auch gezeigt, dadurch, dass die Familie halt arm ist, zwar diese Pizzeria hat, aber nicht besonders viel Geld und er ist sozusagen der Älteste und es gibt keinen anderen Mann im Haus, das ist jetzt mal in Anführungsstrichen, muss er dann eben Pizza ausfahren und Fremdenführer sein und ganz viele Jobs machen, dass sie halt sich irgendwie über Wasser halten können oder so. Er sieht sie dann irgendwie einfach in diesem Amphitheater und sie sagt, ja, ich bin Momo und er sagt, ich bin Gino und dann nimmt er sie einfach mit. Ja, dann sagt er irgendwie, hast du Hunger? Und dann gehen sie irgendwie zusammen Pizza essen und dann sind sie halt Freunde. So.
Mhm, genau.
Und dann nimmt er sie auch immer mit auf irgendwelche Touren.
Ja, es ist so ein bisschen behauptet, ne?
Genau, also ja.
Und leider ist es ja auch so, dass man wenig Interaktion zwischen Momo und den anderen Kindern zu sehen bekommt. Also in der alten Verfilmung gibt es ja diese wunderschöne Szene, wo die halt diese Schiffsfahrt spielen.
Ja.
Wo Momo einfach spielt mit den Kindern. Selbst das gibt es ja nicht in der Neuverfilmung. Oder überhaupt, dass sie überhaupt mit Kindern in irgendeiner Art und Weise in Interaktion tritt. Ne? Und es ist schade, sie ist 12 Jahre alt, die Schauspielerin in dem Film. Radost Bokel war 10, als sie gedreht haben. Also es ist nicht so ein Riesenunterschied. Jetzt man hätte das schon noch schön mit einbauen können. Das ist, was ich meine. Ist das vielleicht schon verloren gegangen? Also nicht nur, dass es in dem Film fehlt, sondern sind wir vielleicht schon in einer Welt, wo das tatsächlich schon verloren ist? Dieses Miteinander sein, miteinander Zeit verbringen, spielen und einfach nur füreinander da sein, sich zuhören. Ne? In der Neuverfilmung ist ja auch diese Zauberkraft, die Momo hat, dass sie anderen zuhört und sie alles Momo erzählen und ihr vertrauen, das kommt ja auch nicht so richtig rüber. Also ist das vielleicht tatsächlich schon der heutigen kalten Zeit geschuldet.
Ja, also dass Momo nicht nur als mystisches Wesen sozusagen angesehen wird, sondern eben in der alten Verfilmung auch eben als Kind, das eben auch kindliche Bedürfnisse hat, die es eben auslebt. also ich weiß nicht, ich will jetzt keine allgemeine Aussage machen, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass es jetzt immer öfter in Kinderfilmen so ist, dass wenn dann mal vielleicht so eine besondere Figur auftritt oder so, die dann vielleicht immer nur auf ihre besonderen Fähigkeiten reduziert wird und gar nicht mehr gezeigt wird, dass es eben auch menschliche Aspekte vielleicht gibt.
Genau, wer, was ist sie überhaupt, ne? So, sie ist diejenige, die am Ende alles rettet.
Ja.
So. Und darauf, das ist so eine Funktion, die sie dann noch irgendwie innehat, ne? Dieses Bezaubernde, was ja Momo auch von innen her leuchten lässt. Also es ist eine sehr, sehr süße Schauspielerin, die Momo hier verkörpert. Die hat mich schon irgendwie überzeugt, dass sie Momo ist. Ich glaube eher, dass das hier in der Struktur des Films irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist. Mhm. Dass man ihr eben auch über die Geschichte sozusagen noch mehr Raum gibt, dass man was sehen kann von Momo, was spüren kann vor allen Dingen, emotional sich mit ihr verbinden kann, dass das tatsächlich fehlt.
Ja.
Insofern würde ich behaupten, dass den Film wahrscheinlich die grauen Zeitdiebe selbst gemacht haben. Das passt ja mit dem Ende nicht ganz zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, was der letzte übrig gebliebene Herr sagt. Ich weiß nur, was im Buch drin steht. Gut, dass es hier zu Ende ist, sagt der letzte graue Herr. Ich glaube, in dem alten Film sagt er das auch, aber ich habe mir nicht gemerkt, was das in dem neuen Film, wo es dann wieder so eine schöne Action-Szene am Tresor gibt, was er dann sagt.
Ja, irgendwie sowas wie, du hast mir die Zeit gestohlen oder so. Mhm. Ich glaube, sowas Ähnliches sagt er.
Wird das umgedreht?
Weil es ja...
Dann verkommt Momo ja zu einem Zeitdieb. Oh nein.
Weil es ja so einen Twist auch noch gibt, irgendwie.
Naja, ich weiß, was du meinst. Es gibt in dem neuen Film noch ein überraschendes Moment.
Genau.
Was man natürlich heutzutage braucht tatsächlich, um es noch interessanter zu machen.
Plot-Twist-mäßig.
Ja, genau. Ja. Das ist tatsächlich der Struktur des Films geschuldet. Da muss man halt solche Gimmicks und Tricks noch mit einbauen, weil man hat ja am Anfang vergessen, das Emotionale einzubauen.
Ja.
Da ist auch viel, tatsächlich viel so Kamerafahrten. Also am Anfang ist die Kamera so unglaublich unruhig und wir laufen ihr die ganze Zeit so durch diese Räume hinterher und man geht so eben an den Leuten eher vorbei, als dass man sie wirklich trifft und kennenlernt.
Mhm.
Ne, also man denkt ja heutzutage, das muss man machen, damit die Kinder dranbleiben, aber man vertut sich da so unglaublich viel. Ich finde das so unglaublich schade. Aber es ist halt auch ein Phänomen.
Ja.
Ich würde am Ende jetzt noch mal ganz kurz zu einer der kleinen Lieblingsfiguren noch mal kommen, bevor wir Tschüss sagen. Das ist natürlich Cassiopeia.
Also ich fand die unglaublich süß. Also im alten Film ist sie eine echte Schildkröte. Obwohl ich im neuen Film manchmal dachte, nee, das ist keine echte Schildkröte, aber vielleicht eine Puppe. Weil sie
trägt sie auch. Animatronics, also es ist
ja
nicht CGI.
Genau sowas. Naja, auf jeden Fall, diese Schildkröte kann auch sprechen, indem sie auf ihrem Panzer schreibt. Und ich weiß nicht, ich fand die einfach unglaublich süß. Ich hätte gerne eine Cassiopeia zu Hause. Ich bin ja eigentlich nicht so jemand, der sich da irgendwie Merch kauft, aber das sollten sie mal entwickeln. Die fand ich extrem süß. Und ja, die war auch manchmal ziemlich lustig so. Ich weiß nicht, wie du das findest, ob sie jetzt einfach nur sozusagen dafür da war, um so Comic Relief zu sein? Weiß ich nicht.
Naja, zu jeder guten Heldenreise gehört natürlich auch der kleine Helfer.
Ja.
Und das ist oft ein Tier. Tatsächlich.
Ja. Nur manchmal habe ich mich so gedacht, weil sie hat ja die Fähigkeit, in eine halbe Stunde in die Zukunft zu schauen. Mhm. Und ich habe irgendwie gedacht, man macht aus diesem Gimmick ein bisschen mehr. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das wird nur mal kurz gesagt, aber so richtig eingesetzt wird es eigentlich nicht in der Geschichte.
Ja, bei der Verfolgung, ne? Wo Momo
ja, okay,
von den grauen Herren besucht wird.
Ich weiß nicht, vielleicht hätte man das auch noch ein bisschen, es ist ja schon praktisch, eine halbe Stunde, ne? zu wissen.
An sich schon, ne?
Aber das war dann, ich glaube, das wurde dann eher dafür genutzt, um Momo zu ermutigen, das jetzt zu machen, ja, weil es gut gehen wird, zum
genau.
Beispiel. Ja.
Ja, aber sie ist ja auch eigentlich so ein Hoffnungsträgerkind, ne? Und dann darf man ja auch so ein Tier dabei haben, was
ja,
es nochmal unterstützt.
Ich liebe einfach Schildkröten. Das ist schon immer so. Ja.
Gibt es nicht auch eine bei den Schule der magischen Tiere?
Kann sein.
Ich weiß es nicht. Gesehen. Läuft ja auch gerade im Kino. Genau. Ich wollte darauf hinaus, dass ihr natürlich immer noch aufgerufen seid, der Film läuft in Jena im CineStar. Vielleicht auch irgendwann mal noch im Schillerhof als Kinderkinofilm, was ich empfehlen könnte. Also geht und schaut mit euren Kindern Momo oder die Schule der magischen Tiere von mir aus auch. Und wir hören uns wieder in 4 Wochen. Und dann werden wir über Frankenstein sprechen.
Ja.
Danke, Franzi.
Bitteschön.
Tschüss.
Tschüss.